55 Minuten. Der Psycho-Podcast. Mit Jo Letscher. Und damit willkommen zu einem weiteren Podcast 55 Minuten Beyond Freud. Und es passt, glaube ich, dieses Beyond Freud war eigentlich eher so ein Gag, aber es passt, glaube ich, sehr gut zu dem, was ich im letzten Podcast, womit ich schon begonnen habe, nämlich mit Neurodivergenz oder ich will noch ein anderes Wort ins Spiel bringen, Neurosensitivität, eben nicht Neurosensibilität, sondern die Sensitivität. Und ich möchte auf diesem letzten Podcast, was ist eigentlich Neurodivergenz, aufbauen. Und ich habe gesagt, dass dieses Konzept der Neurodivergenz oder der Neurosensitivität, dass dieses Konzept durchaus ein Umdenken in der Psychotherapie geben kann oder vielleicht auch tatsächlich einen Umbruch. Zumindest kann es eine neue Perspektive hinzufügen. Nochmal kurz, was bedeutet das denn überhaupt, neurodivergent zu sein oder neurodivers zu sein? Es bedeutet, dass das Gehirn dieser Menschen anders funktioniert als das von den meisten anderen, den neurotypischen Menschen. Der neurotypische Mensch denkt genauso gut und genauso schnell oder nicht genauso schnell wie der neurodivergente Mensch. Also auch hier gibt es alle möglichen Intelligenzarten und alle möglichen Temperamente natürlich. Da ist der Mensch einfach in beiden Gruppen gleich. Einzig der neurodivergente Mensch oder der neurosensitive Mensch kann nicht, sondern muss mehr Reize aufnehmen. Also er sieht einfach mehr, er hört mehr, er riecht, schmeckt, fühlt mehr. Er kann mehr Reize aufnehmen und das ist aber eben keine Option, sondern erstmal ein Muss, weil sein Gehirn eben so gebaut ist. Und genauso geht er diesen Reizen nach. Er setzt sie zusammen zu einem, ja, vielleicht manchmal vollständigeren Bild, vielleicht manchmal auch zu einem zu vollständigen Bild. Und daraus ergeben sich eben weitaus tiefere Denkschichten, so will ich es mal sagen, die dann oft auch mal ungefiltert geäußert werden und damit unter Umständen die Ruhe einer Mitgliederversammlung oder eines Freundeskreises stören kann, indem der neurodivergente Mensch nämlich seinen Finger in eine Wunde legt, die er einfach sieht oder es schießt ihm so in den Geist. Und andere eben sagen, ja komm, jetzt lass mal gut sein, es ist halt so, wie es ist. Und das ist eben etwas, was der neurosensitive Mensch eben nicht kann, sondern er muss wahrnehmen, er nimmt auch mehr wahr als andere und er muss diese Wahrnehmung auch entsprechend verarbeiten. Und so kommt es eben dazu, dass ein Mensch, der eben auf diese Art und Weise denkt, man vermutet, es betrifft 15 bis 20, 25 Prozent der Bevölkerung, und er muss eben anders als der Rest der Welt sozusagen mit einer vermehrten Reizflut umgehen. Und das tut er eben auch und kommt dadurch eben auf andere Schlüsse, vielleicht auf genauere Schlüsse, vielleicht auch auf zu genaue Schlüsse. Und oftmals stört er dadurch eben natürlich auch die Gewohnheit und vielleicht auch die Bequemlichkeit und erntet dann auch solche Äußerungen wie, ach, jetzt lass doch mal gut sein und hör doch mal auf zu denken und entspann dich doch einfach mal. Das ist eben im Grundzustand sozusagen einem neurodiversen Mensch nicht so möglich. Ich habe gesagt, diese Neurodiversität oder Neurosensitivität äußert sich beispielsweise im Autismusspektrum, sie äußert sich im ADHS zum Beispiel, sie äußert sich in der Hochsensibilität, also dass Menschen gar nicht in der Lage sind, sich irgendwie in größeren Menschenmengen auszusetzen, weil eben die Reize zu groß sind. Das kann sein, das muss aber nicht sein. Es gibt auch neurodivergente Menschen, die sich beim kleinsten Laut gestört fühlen, aber wenn sie plötzlich innerhalb eines Chaos erwachen sozusagen, sei es im beruflichen Kontext, die Computer fallen alle aus oder irgendetwas anderes bricht herein, dann sind es oft die Menschen, die genau dann anfangen, wirklich klug, überlegt und völlig ruhig zu denken. Das heißt, sie brauchen den Stress und die Hektik, weil da wird ihr Gehirn endlich einmal gefordert. Im gleichen Moment kann es aber sein, dass vom Stock aufs Stöckchen, also vom Großen aufs Kleinste, zu kommen. Das passiert nämlich dann neurodivergenten Menschen auch. Das heißt, dass sie ihre Gedanken nicht mehr stoppen können und aus einem leichten Trigger, sagen wir mal, wird plötzlich eine ganz große Geschichte, allerdings auch nur im Kopf dieser Menschen. Und plötzlich fallen sie von himmelhoch jauchzend zum Tode betrübt, weil sie in ihrem Kopf eine Geschichte gemalt haben, die da draußen so überhaupt nicht stattfindet. Und die Umgebung, die schaut den Menschen dann nur ganz verblüfft an und sagt, was ist denn jetzt los? Du warst doch eben noch so gut drauf. Wieso bist du denn jetzt so schlecht drauf? Und das ist etwas, was neurodiversen Menschen eben sehr oft passiert, dass sie ihre Gedanken gar nicht zügeln können, dass sie in bestimmte Richtungen, das ist dann eben auch wieder temperamentsabhängig, weiterdenken müssen. Und plötzlich ist die Welt in ihrem Kopf, obwohl sich draußen überhaupt nichts verändert hat, komplett grau und komplett schwarz und düster. Und sie sind voller Angst und voller Schrecken und ja, voller Depression und voller Traurigkeit und voller Wut. Und so kann es passieren, dass man mit einem Mal in einer ganz anderen Welt landet, aber gar nicht, weil man eben bipolar oder weil man borderline ist, sondern weil man eben anders denkt und anders fühlt als andere Menschen. Und das eben nicht, weil man das unbedingt so will, auch nicht unbedingt, weil man es als Kind so gelernt hat, sondern weil man so geboren wurde. Und da kommt eben die Aufklärung ins Spiel, nämlich, dass es wichtig ist, für Menschen zu wissen, dass es so etwas gibt und dass sie eben mitnichten an irgendeiner psychischen Störung leiden, sondern dass sie einfach die Umwelt anders wahrnehmen als andere, dass sie das, was sie wahrnehmen, anders verarbeiten als andere und daraus sich eben auch andere Reaktionen ergeben als bei anderen. Also, wenn eben der neurotypische Mensch irgendein Triggerwort hört, dann denkt er vielleicht einen Sprung weiter und bevor er aber in dieses toxische Denken kommt, also sich Gedanken macht, oh, mögen die mich jetzt nicht überhaupt nicht, ich hab's ja immer gewusst, na gut, ich kann auch alleine gut leben und so weiter und so fort, dann kommt beim neurotypischen Menschen so ein Stopp, dass er sagt, naja, gut, das hat der oder die jetzt einfach so gesagt und man redet eben weiter und hat einen vergnüglichen Abend. Beim neurodiversen Menschen kann das eben in eine ganz andere Richtung gehen, da wird irgendein Wort gesagt, was vielleicht gar nicht an ihn gerichtet war und er verarbeitet es aber eben viel schneller, viel fixer und es gerät dann irgendwie außer Kontrolle und er endet an einem Punkt, wo er nur noch Angst und Traurigkeit verspürt. Und wie gesagt, das, obwohl sich an der Brunchrunde gar nichts geändert hat. Es hat nur irgendjemand etwas gesagt und der neurodiverse Mensch hat das zum Anlass genommen, daraus eine Geschichte zu entspinnen. Auf der anderen Seite bedeutet es natürlich, dass diese Menschen sehr, sehr, sehr kreativ sein können. Das heißt, wenn man ihnen den richtigen Input gibt oder sie den richtigen Input haben und dann entsprechend auch in diesen produktiven Ebenen denken, kommen dann natürlich auch Sachen raus, auf die kommt der Neurotypiker im ganzen Leben nicht. Deshalb, man kann sagen, wenn wir uns mal Elon Musk anschauen, das ist mit Sicherheit ein neurodivergenter Mensch, aber du siehst, bei einem Elon Musk kann das auch in alle Richtungen gehen. Jetzt ist er ja von Donald Trump, also dieser Podcast ist im Dezember 2024 aufgenommen, von Donald Trump, irgendein Sidekick, und er kann da durchaus auch Böses machen. Also das neurodivergente Gehirn ist nicht immer gut im menschlichen Sinne, es kann auch mal böse in unserem moralischen Sinne sein. Wichtig ist, es ist immer am Arbeiten und es findet immer irgendwelche Projekte, immer irgendwelche Sachen, die es denken und daneben auch tun kann. Und wenn daraus dann eben so etwas kommt wie ein Elon Musk, der in unseren Augen ja ein mittlerweile jetzt nicht mehr so guter Mensch ist, ich will das selbst aber überhaupt nicht bewerten im Übrigen, aber in den Augen der meisten gar kein so guter Mensch mehr ist, dann sei gesagt, auch das kommt bei Neurodiversität natürlich raus, also ein schnelleres Denken, ein Verarbeiten von mehr Reizen und ein tieferes Denken führt eben nicht immer dazu, dass die Welt besser wird. Das also mal dazu. Jetzt habe ich nochmal kurz erklärt, worum geht es eigentlich um, wenn man neurodivers, wenn man neurosensitiv, wenn man das eben sagt oder wenn man eben so tickt. Ich will jetzt in diesem Podcast nochmal schauen auf die klassischen Krankheitsbilder. Also wir haben, ich nehme jetzt mal ein paar raus und ich habe auch schon welche genannt. Wir hatten eine Depression, das heißt, irgendetwas passiert und plötzlich denkt dieser Mensch, hat sich ins Nirvana gedacht, ins Nichts gedacht, in die Depression gedacht. So zumindest kann es passieren. Es gibt Depressionen, die sind von außen natürlich getriggert. Das heißt, es passiert, wie eben gesagt, irgendetwas und dann ist der Mensch plötzlich in Sphären, in denen er eigentlich gar nicht sein will. Es muss aber eben gar nichts passiert sein beim neurodiversen Menschen, sondern er kann qua Gedanken sich sozusagen in eine Welt katapultieren, die einen solchen depressiven Zustand auslöst. Und dann kommt ja noch hinzu, dass wir selbstbestimmte Temperamente haben. Wir sind ja eben auch aufgewachsen als Kinder in einer Umgebung. Wir haben Sachen gelernt, wir haben Verhaltensweisen gelernt, die heute dysfunktional sind. Das alles bleibt dem neurodiversen Menschen ja auch nicht erspart. Das heißt, wir kommen mit einem vielleicht wütenden Temperament, vielleicht mit einem besserwisserischen, vielleicht mit einem ganz ruhigen Temperament auf die Welt. Und da kommt eben dann noch die Neurodivergenz hinzu, die natürlich auch Erfahrungen in der Kindheit schon ganz anders repräsentiert. Und insofern wachsen diese Menschen unter Umständen schon auch mit mehr Ängsten auf, mit mehr Vorbehalten, mit mehr Einschüchterungen, als das eben ein neurotypisches Kind tun würde. Das heißt, wenn wir die klassischen Krankheitsbilder nehmen, haben wir eine Depression zum Beispiel, Borderline, das ist etwas, ist eine Persönlichkeitsstörung, die zeichnet sich dadurch aus oder sie wird dadurch charakterisiert unter Umständen, dass man ein gefährliches Verhalten an den Tag legt, dass man einen sehr abrupten Stimmungswechsel hat. Wir haben bipolare Störungen, wo man Stimmungswechsel nach Wochen oder Monaten hat, von einer Depression in eine Manie oder umgekehrt. Wir haben Zwänge, die ja so scheinen, als wollte man die Welt um alles in der Welt im Griff behalten und deshalb kontrolliert man und putzt man und wäscht man und so weiter. Wir haben viele andere Störungen, eine psychotische Störung beispielsweise, die oftmals getriggert werden eben durch ein Ereignis, das den oder diejenige eben schockiert hat oder aus der Bahn geworfen hat. Und dann sagt man zum Beispiel bei psychotischen Störungen schon, das ist auch ein Teil abhängig von der Vulnerabilität des Gehirns. Das nennt man dann Vulnerabilitätsstressmodell. Das heißt, das Gehirn ist auf eine bestimmte Art und Weise verdrahtet, verschaltet, vernetzt, wie es bei anderen nicht so ist. Und das kann eben dann in entsprechenden Situationen dazu führen, dass man anfängt zu halluzinieren. Ich hatte schon die Borderline-Persönlichkeitsstörung, schneller Wechsel von himmelhoch jauchzend zum Tode betrübt genannt. Auch das sind Dinge, die bei neurodiversen Menschen eben auftreten, aber nicht, weil sie eine Borderline-Persönlichkeitsstörung haben, sondern weil sie es eben unter Umständen schaffen, innerhalb von Sekunden oder innerhalb kürzester Zeit aufgrund eines Gedankens sich in eine schlimme Welt zu katapultieren, die aber eben nur in ihrem Kopf stattfindet. Aber so ist es mit der gesamten Welt. Die gesamte Welt findet nur in unserem, in deinem Kopf statt. Die findet da draußen gar nicht so statt, sondern du schaust erst in deinen Kopf, was ist da, und dann schaust du nach draußen und siehst, wo finde ich das wieder und bestätigt. Also insofern ist das, was in unserem Kopf stattfindet, etwas sehr Wichtiges. Und wenn das, was da stattfindet, beispielsweise durch eine etwas andere Verschaltung, durch eine etwas andere Vernetzung des Gehirns eben anders ist als bei anderen, dann könnte das eben der Grund sein für eine psychische Störung. Das heißt, dann wäre eine bipolare Störung, dann wäre eine Borderline-Störung, dann wäre vielleicht auch eine Zwangsstörung gar nicht die Krankheit, sondern das Symptom, eben das Symptom eines überbordenden, Verarbeitens von überbordenden Reizen, von einer überbordenden Reizflut. Und von daher meine Aussage, dass vielleicht das Verständnis dafür, dass es eine ganze Menge Menschen gibt, die einfach anders denken, Reize anders verarbeiten und deshalb sich auch anders zeigen und anders geben in ihrer Umwelt und dann vielleicht auch so zeigen und geben, dass man sagt, die sind psychisch krank, die haben eine Depression, die haben eine bipolare Störung und so weiter. Dass das eben dann alles passieren kann, aber eben nicht, weil irgendwas Schlimmes passiert ist, also Depression, man schaut dann ja in der Kindheit, was ist da passiert, Freud hat gesagt, wir müssen ganz in die Kindheit zurück und da Schicht für Schicht alle Fixierungen aus den entsprechenden Kindheitsebenen abarbeiten. Also es kann eben sein, dass das eben gar nicht zum Ziel führt, weil es gar nicht dass die Ursache ist, sondern die Ursache ist, dass wir ein überbordendes Denken haben, dass wir eben neurodivers, dass wir neurodivergent oder neurosensitiv, das wird synonym verwendet, sind. Das heißt, hier ging es dann überhaupt nicht darum zu schauen, wo ist irgendwas Schlimmes passiert, was vielleicht jetzt die Reaktion hervorruft. Das ist das alte Denken, das durch Freud beispielsweise etabliert wurde, sondern dass man sagt, wir schauen uns mal prinzipiell an, wie denkt und fühlt dieser Mensch denn Und gibt es da nicht Möglichkeiten, mit diesem Denken und diesem Fühlen, diesem Schnelleren, diesem Mehrdenken, diesem Schnelleren, diesem Mehrfühlen, dass man Möglichkeiten findet, damit umzugehen und damit eben auch verhindert, dass dieser Mensch öfter in so ein Gefühlschaos kommt und dann eben sagen muss, ich bin dies oder ich bin das oder ich bin jenes, wobei er doch nur neurodivergent ist. Und darum geht's eigentlich. Es geht nicht darum, eine neue Kaste zu erschaffen. Das sind die Besseren, das sind die Schlechteren, was eben gar nicht der Fall ist. Sondern es geht um das, was man in der Psychiatrie oder in der Psychologie Psychoedukation nennt. Also das Aufklären über mögliche Ursachen, das Aufklären über Erkrankungen. Und damit erreicht man eben auch eine wesentlich höhere Mitarbeit. Denn wenn ich weiß, woran's liegt, dann habe ich eben auch die Möglichkeit, es zu ändern. Und wenn ich weiß, ich muss vielleicht gar nicht nach irgendwelchen schlimmen Ereignissen, nach Traumata etc. suchen, sondern ich muss vielleicht mal prinzipiell schauen, wie denke und wie fühle ich denn so prinzipiell und das eben mit einer Fachfrau oder einem Fachmann. Und dann komme ich vielleicht auf die Idee oder dann komme ich vielleicht auf den Punkt, dass ich merke, es liegt gar nicht daran, was ich denke, denn das, was ich denke, kommt in erster Linie von dem, wie ich denke. Und wenn ich eben so denke, dass ich jeden Reiz aufnehme, unpriorisiert, ihn weiterverfolge und so immer wieder in negative Gedankenspiralen komme, dann nutzt es mir gar nichts zu suchen nach irgendwelchen Ereignissen, die ich aufarbeiten muss, sondern dann hilft es mir eigentlich nur, wenn ich mit diesem Denken lerne, umzugehen. So, und das ist der Grund, warum man immer mehr über Neurodiversität spricht, immer mehr über diese Neurosensitivität spricht, über Neurodivergenz, über ADHS und. Das sind alles erstmal keine Erkrankungen in dem Sinne und ich rede nicht von den Peaks, von den Menschen, die vielleicht sehr, sehr extrem unter all diesen Dingen leiden, sondern ich rede ja von einem Durchschnitt an neurodiversen Menschen, die eben auch darunter leiden in manchen Fällen, aber dem man dann eben Abhilfe schaffen kann, indem man drüber aufklärt, indem man feststellt, ja, sie sind tatsächlich ein Neurodivergenter, ein neurosensitiver Mensch und deshalb lohnt es sich, ihr Denken mal anzuschauen und darüber zu sprechen, wie sie mit ihrem Gehirn und mit ihrer Hirnkonstruktion sozusagen, mit ihrer Verschaltung so denken können, dass sie eben eher im produktiven Bereich sind als im destruktiven Bereich. Das noch einmal zu dem Thema. Das heißt, auf der einen Seite gibt es natürlich diese klassischen Krankheitsbilder und die gibt es auch. Und auf der anderen Seite ist es sinnvoll, erstmal zu schauen, mit welchem Typus Denker haben wir es denn zu tun. Denn wenn ich ein Denken habe, das mich immer wieder in destruktive Bereiche bringt, weil eben mein Denken so schnell ist, weil es eben divers ist, weil ich es nicht stoppen kann, dann geht es gar nicht so darum, zu verhindern, dass es in negative Bereiche geht, sondern dann geht es darum, zu schauen, wie gehe ich mit diesem besonderen Denken auch entsprechend besonders um im normalen und produktiven Bereich zu landen und eben nicht in diesem destruktiven, toxischen und depressiven oder zwanghaften oder bipolaren oder wo auch immer Bereich zu landen. Und das will ich mir in den nächsten Folgen nochmal genauer mit dir anschauen. Das heißt, ich werde auch nochmal erklären, in welchen Bereichen das auffällig ist. Wenn du neurodivers sein solltest oder glaubst du seist es, dann will ich dir da nochmal ein paar Tipps und Hinweise geben. Es gibt mittlerweile auch weniger, aber die ein oder andere Forschung dazu, die sehr spannend ist und die das Gebiet auch nochmal beleuchtet. Und da werde ich dir entsprechend auch noch einmal ein paar Dinge zu erzählen. Also stay tuned. Wir wollen das also in den nächsten Podcasts etwas genauer anschauen, was das ist und was du vielleicht auch tun kannst. Bis dahin eine angenehme Zeit und bis demnächst. 55 Minuten. Der Psycho-Podcast. Mit Jo Letschert.